Diese gefräßigen Raubfische, die der Paläontologe Dr. Florian Witzmann vom Naturkundemuseum in Berlin beschreibt, konnten den Fischen, die es schafften, sich an die flache Uferzone anzupassen, nicht folgen.
Auf dem Grund des seichten Wassers sprichwörtlich Fuß fassen zu können, war also ein klarer Überlebensvorteil.
Wichtig war ja, dass aus den Flossen zum Beispiel die Beine wurden. Und die Flossen dieser Fische, die sogenannten fleischflossigen Fische, die haben schon einige Knochenelemente, die wir mit denen der Vierfüßer praktisch gleichsetzen können. Zum Beispiel hat die Vorderflosse einen Oberarm und Elle und Speiche und die Beckenflosse einen Oberschenkelknochen und Schienbein und Wadenbein. Was sich eben noch entwickeln musste und was eben dann für die Vierfüßer ein Unterscheidungsmerkmal von den Fischen ist, ist, dass Zehen und Finger entstanden sind. Das haben die Fische nicht.
So entwickelten sich über Tausende von Generationen die ersten Fische auf Füßen.
Frühe Amphibien, die dank der Evolution nun mit Hilfe ihrer Beine von einem Watttümpel zum anderen kriechen konnten.
In diesen Pfützen wurden beim Trockenfallen des Watts bei Ebbe stets kleine Fische eingeschlossen,
sodass die ersten Vierfüßer dort ein reiches Nahrungsangebot vorfanden.
Der Ichthyostega zum Beispiel, der über paddelförmige Hinterfüße und einen fischartigen Schwanz verfügte.
Oder der Acanthostega, der etwa 60 cm groß werden konnte.
Das ist also der erste Vierfüßer, bei dem man entdeckt hat, dass er also ein Kiemenskelett besessen hat, also ähnlich wie ein Lungenfisch. Weiterhin ist sehr interessant, gerade bei dieser Form, dass die Anzahl der Finger und Zehen nicht 5 ist, wie man das ursprünglich dachte, dass die ersten Vierfüßer schon 5 Zehen und 5 Finger gehabt haben, sondern 8. Also die hatten also sehr, sehr große Hände und Füße, wenn man so will. Es gibt auch die Theorie, dass mit Hilfe dieser Extremitäten, dass sie sich eben kurz auf das Land, an das Ufer hochschieben konnten und sich dort ein bisschen sonnen konnten. Und um dort eben Wärme zu tanken, um dann eben einen höheren Stoffwechsel zu haben, wenn sie im Wasser wieder gejagt haben. Allerdings ist das ein bisschen problematisch, weil diese Tiere sicherlich keine wirklich stark verhornte Haut gehabt haben, wie das zum Beispiel die heutigen Reptilien oder auch Säugetiere haben und wahrscheinlich sehr leicht ausgetrocknet sind. Insofern hat diese Theorie einen gewissen Haken.
Um für ein Leben an Land gerüstet zu sein, musste sich also noch vieles ändern.
Zum Beispiel die Art und Weise, Nahrung aufzunehmen.
So hatten viele Lebewesen im Meer ihre Beute nicht gebissen und gekaut, sondern einfach mit dem Wasser eingesaugt.
Um an Land fressen zu können, muss sich das ganze Kiemenskelett sehr stark umbauen und es muss sich auch eine Zunge bilden, die praktisch die Beute dann im Mund manipuliert und beim Schlucken dann eben hilft.
Auf das Atmen an Land waren die ersten Vierfüßer zumindest schon vorbereitet, da sie wie die Lungenfische über Kiemen und Lungen verfügten.
Aber später, wenn ihre Nachfahren dann zu einer stärker landbezogenen Lebensweise übergingen, dann mussten die Kiemen natürlich vollständig reduziert werden, weil die ja sofort in der Luft vertrocknen und praktisch dann kaputt gehen, sodass dann praktisch nur noch auf die Lungenatmung vertraut wurde.
Um überhaupt atmen zu können, musste natürlich bereits genügend Sauerstoff in der Atmosphäre vorhanden sein.
Dafür, dass die Luft rein war für den Auftritt der Wirbeltiere, hatten unter anderem die ersten Pflanzen gesorgt,
bei deren Photosynthese Sauerstoff freigesetzt wird.
Man nimmt an, dass die ersten einfachen Moose aus den sogenannten Armleuchteralgen hervorgingen.
Einer zerbrechlich wirkenden Wasserpflanze, deren Form an einen vielarmigen Kerzenleuchter erinnert.
Die Eroberung des Landes muss auch hier ein wahrer Kraftakt gewesen sein, wie Professor Michael Krings von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München erläutert.
Man kann sich diese Herausforderungen, die die Pflanzen annehmen mussten, am einfachsten vorstellen, indem man am Strand eines Meeres eine größere Alge nimmt, diese Alge aus dem Wasser nimmt und für eine Zeit lang an Land stellt. Und das, was zunächst sofort auffällt, ist, dass der Pflanzenkörper dieser Alge quasi in sich zusammenfällt. Weil die Alge in dem Medium, in dem sie lebte, nämlich im Wasser, durch den Auftrieb des Wassers quasi in Form gehalten wurde, was bei einer Pflanze, die an Land lebt, halt nicht der Fall ist. Das heißt, die Pflanze muss ihren eigenen Pflanzenkörper durch sich selber, durch Bildungen, durch Stabilisation in Form halten.
Daher kochen die ersten Gewächse erst einmal am Boden und hatten weder Wurzeln noch Blätter.
Blüten sollten erst viele Millionen Jahre später entstehen. Aber
Pflanzenleben strebt immer dem Licht nach und strebt immer danach, sich höher zu organisieren und weiter nach oben zu kommen. Und irgendwann sind dann die ersten Pflanzen aufgetreten, die nicht nur niederliegende Pflanzenkörper gehabt haben, sondern aufrecht dem Licht entgegenwachsende Pflanzenkörper gehabt haben, die ein bisschen komplexer organisiert waren. Und es ist dann leicht, sich vorzustellen, dass sich aus solchen Formen sukzessive dann Bäume auch entwickeln konnten.